Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Ja, wir packen's an, aber wir packen's nicht nur an, wir reden auch drüber. Ich bin Miriam von Wir packen's an und freue mich ganz besonders, Andrea heute als Gast bei uns im Podcast zu haben. Andrea, sag doch mal ein paar Worte, um dich vorzustellen, damit die anderen auch wissen, wer hier dabei ist.
Ja, hallo, ich bin Andrea Jolige. Ich bin in der Linksfraktion im Landtag unter anderem zuständig für Asylpolitik. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ja auch irgendwann mal kennengelernt, Miriam.
Genau, wir sind ja ein Verein aus Berlin-Brandenburg. Andrea ist im Landtag Brandenburg engagiert. Und meiner Erinnerung nach, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war es ein Tag mit echt schlechtem Wetter, grauer Himmel, Nieselregen, bei einer der allerersten Kundgebungen in Schönefeld am Flughafen BER. Siehst du das auch so, Andrea?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hätte steif und fest behauptet, dass wir uns vorher schon mal im Landtag getroffen haben, als wir mal eine Ausstellung von euch hatten.
Stimmt. Du hast völlig recht.
Ja, das stimmt. War, glaube ich, die Ausstellung zu den EU-Außengrenzen, wenn ich mich nicht irre.
Genau, so da habt ihr das neuen Fraktionsräumen, ne?
Genau.
Ja. Gut, das heißt, wir kennen uns schon eine ganze Weile und sind beide ja natürlich auch in der Politik hier in Berlin oder vor allem Brandenburg unterwegs. Und das, was uns jetzt ganz doll zusammengebracht hat, waren die Aktionen gegen das geplante Abschiebezentrum am Flughafen Berlin-Brandenburg. Willy Brandt heißt der ja auch noch, zynischerweise, ne? Willy Brandt, der selber fliehen musste vor den Nazis. Und du bist da, finde ich, so die Expertin. Also wenn es so irgendeine Expertin für diese ganze traurige Geschichte dieses Abschiebezentrums gibt, dann bist du das, Andrea. Magst du es einfach mal ganz kurz skizzieren, wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt im Moment sind mit diesem verdammten Abschiebezentrum?
Ach je, ganz kurz ist natürlich total schwierig. Also irgendwann vor 2 Jahren ungefähr hat der Innenminister mal im Innenausschuss des Landtages berichtet, dass sie da an der Stelle was Neues bauen wollen. Er berichtete das so, als ob das nichts anderes wäre als das, was es da schon gibt. Also da gibt es ja schon eine Einrichtung für Flughafenasyl und auch ein Ausreisegewahrsam und das BAMF sitzt da auch. Und eigentlich erzählte er uns, das würde alles nur ein bisschen neuer und schöner werden. Allerdings erzählte er dann auch, dass er dafür 30 neue Stellen braucht. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wofür braucht ihr 30 neue Stellen?
Wow.
Wenn ihr da jetzt eigentlich das Gleiche nochmal hinbaut, ne? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und nachzufragen, sind dann in einer Gemeindevertretung in Schönefeld fündig geworden, weil denen tatsächlich ein Bebauungsplan vorlag, wo sich dann rausstellte, das soll nicht nur ein bisschen neuer und schöner werden, sondern es soll vor allem deutlich größer werden, also mit 7 Gebäuden, einem deutlich größeren Ausreisegewahrsam, einer deutlich größeren Flughafenasyleinrichtung und vor allem auch einem Gebäude, wo gleich vor Ort auch Richter sitzen sollen, einem Gebäude, wo die Bundespolizei Abschiebungen durchführen kann. Sowas gab es zwar auch schon, aber das hatte nichts mit dem Standort zu tun. Und das war dann auch vor allem Stein des Anstoßes, dieses Gebäude, weil da wollten sie tatsächlich sowas wie ein Abschiebeterminal errichten. Und das Ziel war, dass sie da 2 Sammelflugzeuge gleichzeitig abfertigen können. Und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da muss man jetzt auf jeden Fall mal weiter recherchieren. Gab da ganz, ganz viel Recherchen über verschiedenste Wege. Und irgendwie hat das auch keinen interessiert in diesem Land. Also die Journalisten waren nicht wirklich interessiert. Hm. Auch so die Zivilgesellschaft nicht wirklich. Der Durchbruch war dann eigentlich, als ich irgendwann rausbekommen habe, wer der Investor sein soll, also Jürgen Harder.
Ja.
Und dann auch noch rausbekommen habe, dass der vorbestraft ist wegen krummer Grundstücksgeschäfte am Flughafen Frankfurt-Main. Und das war dann irgendwie der Punkt, wo auch die Journalisten sich dafür interessiert haben, wo dann tatsächlich so mal öffentliche Berichterstattung gab und so weiter. Und dann ging das also so weiter, Thematisierung im Landtag und so weiter. Da werden wir ja sicherlich noch ein bisschen intensiver drüber reden, aber das war eigentlich die Geschichte.
Wobei das ja eigentlich ganz schön bitter ist, ne? Dass die Tatsache, dass da, ich würde mal sagen, fast so ein Abschiebefließbandbetrieb, so klingt das für mich, so ein Abschiebefließbandbetrieb in Berlin-Brandenburg gebaut werden soll, am Flughafen Willy Brandt, dass das eigentlich bei den Medien, hier von den regionalen Medien, keinen groß interessiert hat. Und das Interesse dann kam, als es hieß, okay, wir können skandalisieren, weil er ist ja ein vorbestrafter Investor. Also das fand ich schon auch, ne, in dem ganzen Prozess, in der ganzen Entwicklung ganz schön traurig, dass das so ist, ne? Dass das das Thema ist, was Leute aufregt. Dass es so ein Abschiebefließbandzentrum geben soll, dass das eigentlich kaum jemand aufgeregt hat.
Naja, ich finde, da muss man die Journalisten mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil das sind jetzt nicht allzu viele, die hier in Brandenburg unterwegs sind. Das ist nicht so eine Hauptstadtpressebetrieb, wie man es aus Berlin kennt. Das sind 7, 8, 9 Leute, die man auch alle kennt. Und die müssen heute über Tesla, morgen über die Lausitz, übermorgen über Flüchtlinge und dann über, keine Ahnung, irgendwelche Rodungen von Wäldern oder so berichten. Das heißt, die sind nicht so spezialisiert, ne, in der Landespresse. Mhm. Und deswegen ist es, also es gibt schon ein, zwei, die irgendwie schon auch für das Thema so ein bisschen sensibilisiert sind. Aber also die Erfahrung ist bei allen Asylthemen, dass es schon gut ist, wenn man auch nochmal von der überregionalen Presse ein, ja, zwei Journalisten hat, mit denen man darüber mal reden kann.
Was würdest du denn sagen? Ich meine, wir reden jetzt hier ganz selbstverständlich darüber, warum das eine Schweinerei ist, warum das politisch schlimm ist, warum das menschlich und menschenrechtlich schlimm ist, was da geplant ist. Warum sind wir denn eigentlich dagegen, dass das gebaut wird? Kannst du das so für dich auf einen Satz bringen?
Auf einen ist schwierig, aber also für mich war immer die Hauptmotivation, dass mit vor allem mit diesem Bereich des Ausreisezentrums für die Bundespolizei die quasi bundesweit besten Bedingungen für Sammelabschiebungen geschaffen worden wären. Da ist übrigens inzwischen die spannende Entwicklung, dass dieser Teil auf den neuesten Planungen nicht mehr drauf ist. Und wir wissen nicht, warum. Also ursprünglich war das immer auf allen Bauplänen drauf. Die haben ja auch im Landtag berichtet, was sie da alles machen wollen und wie dieses Gebäude aussehen soll. Und vor 2 Monaten im Innenausschuss haben wir nochmal nachgefragt, weil wir so ein Gerücht gehört haben, dass da irgendwas komisch ist. Und auf einmal erklärte mir der Innenminister, nee, Frau Jodige, also sowas war da nie geplant. Wir wissen gar nicht, worüber Sie reden. Das war ein bisschen absurd. Ich habe ihm dann seine, also aus dem Protokoll seine eigenen Äußerungen dazu vorgelesen. Aber sie sind tatsächlich also dabei geblieben, das würde nicht mehr stattfinden. Wir wissen gerade nicht so richtig, was da die Strategie ist. Also es kann eine Salamitaktik sein nach dem Motto, wir nehmen ein bisschen politischen Druck raus, bauen erstmal den ganzen Rest und kommen dann ein Jahr später, wenn wir das Baurecht haben, mit dem Abschiebezentrum um die Ecke. Es kann auch sein, dass der Bund das inzwischen alleine macht und das Land, also er das dann neben der Landeseinrichtung selbst errichtet. Das wissen wir gerade alles nicht. Das ist alles ein bisschen sehr seltsam.
Wobei die schönste Erklärung natürlich wäre, dass der ganze politische Druck, den wir da im letzten Jahr veranstaltet haben, tatsächlich was bewirkt haben könnte. Ne? Dass sie, also das wäre auch eine Theorie, dass sie das, was sie für den größten Stein des Anstoßes halten, rausnehmen in der Hoffnung, dass es dann halt auch keinen politischen Druck und keinen politischen Protest mehr dagegen wird. Ne? Weil es hat ja viel gegeben. Es hat Demos gegeben in Schönefeld am zukünftigen Bauort. Es hat Kundgebungen gegeben, es hat im Juni ein Protestcamp gegeben dort, wo auch echt 2000 Leute dran teilgenommen haben, was für so einen Standort da in der Pampa echt schon ganz schön viel ist. Dann haben, als uns der Preis da verliehen wurde, ne, von Berlin-Brandenburg letzten Winter, mit dem Band für Toleranz und so, haben wir, als wir packen es an, uns hier auf die Bühne gestellt, vor dann glücklicherweise auch mit der Hauptstadtpresse und haben gesagt, hier stop deportation und stop den Bau dieses Deportationszentrums, was ja auch ganz schön Staub aufgewirbelt hat. Das heißt, theoretisch könnten wir ja auch denken, naja, waren wir zumindest so ein klitzekleines bisschen vielleicht erfolgreich, wenn das in der Planung jetzt nicht mehr drin ist, oder?
Naja, möglicherweise bin ich da zu pessimistisch. aber offen gestanden glaube ich da nicht dran, weil auch wenn man sich jetzt die neuesten Entwicklungen auf Bundesebene anguckt, gehe ich davon aus, dass die Bundespolizei auch weiterhin vom Flughafen BER abschieben wird und dann brauchen sie ja irgendwas. Also sie hatten immer auf dem Flughafengelände die alte Generalsvilla, von der sie abgeschoben haben. Die sollte dann weichen wegen des Regierungsterminals. Das kommt nun nicht. Trotzdem nutzen die diese Generalsvilla gerade nicht mehr, sondern haben eine Zeit lang dann in einem Gebäude auf Terminal 5, also dem alten Flughafen Schönefeld, benutzt für Abschiebungen. Da mussten sie aber wohl auch raus, Das heißt, irgendwas werden sie schon brauchen. Insofern würde ich davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle was errichtet wird. Vielleicht haben sie auch entschieden, das war auch mal zwischendurch in der Debatte, dass die Bundespolizei sich von diesem Projekt abkoppelt und von woanders abschiebt. Aber offen gestanden, also daran glaube ich noch nicht. Ich glaube eher an irgendwie so einen, politisches Manöver, da erstmal ein bisschen Druck rauszunehmen. Und ich sag mal, das, was dann immer noch, also was jetzt noch in der Planung ist, ist auch schwierig genug. Also auch da gibt es ja weiterhin diesen Ausreisegewahrsam, der deutlich mehr Plätze haben soll. Die Angaben schwanken immer mal als der bisherige. Wir haben auch weiterhin diese Flughafenasyleinrichtung, die auch deutlich mehr Plätze haben soll als die bisherige. Also Kritik gibt es da immer noch genug.
Also mehr als genug. Und ich würde jetzt mal, um das Ganze mal so ein bisschen etwas bodenständiger auszudrücken, weil das Fiese ist ja, dass solche Vorhaben, solche Pläne und solche Anträge, solche Beschlüsse dann immer voll mit ganz langen, so 20 bis 30 Buchstaben langen Wortkonstruktionen sind, wie zum Beispiel Ausreisegewahrsam. Und ich würde mal ganz flapsig sagen, das heißt Gefängnis, das heißt Knast, das heißt, was, wo Leute reingesteckt werden gegen ihren Willen, wo Leute nicht rausgehen können, obwohl sie das wollen, wo sie festgehalten werden gegen ihren Willen, bis sie abgeschoben werden können. Und auch abschieben ist ja ein Wort, das klingt ja noch fast freundlich. Letztendlich geht es darum, dass sie deportiert werden in die Länder, aus denen sie ursprünglich geflohen sind. So, und das kann nach neuesten Entscheidungen, kann das mittlerweile sogar auch schon wieder Syrien heißen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das müssen wir uns einfach mal plastisch vorstellen, was das heißt, wenn Leute, die aus Syrien geflohen sind, nach Syrien abgeschoben werden können. Oder würdest du das anders beschreiben, Andrea?
Nee, also im Kern ist es schon genau so. Also so ein Ausreisegewahrsam ist dafür da, die Abschiebung sicherzustellen. Das heißt, da werden Leute aus ihren Unterkünften abgeholt, werden dahin gebracht und von da aus dann abgeschoben, um sicherzugehen, dass sie ja nicht abhauen oder nicht auffindbar sind, wenn die Abschiebung stattfindet. Insofern, ja. Das ist also das schärfste Schwert, was ein Staat hat, sind freiheitsentziehende Maßnahmen. Und genau das findet da täglich statt.
Ja, genau. Und das, ne, das Fiese daran ist ja auch, dass das mit diesem neuen Abschiebezentrum am Flughafen, dass das dann auch immer, je reibungsloser das passiert und mit je mehr Menschen gleichzeitig sie sowas durchführen können, desto unsichtbarer wird es dann dadurch natürlich auch. Dann sind es halt nicht mehr einzelne Leute, die in Flügen, in Lufthansa-Flügen zum Beispiel sind, wo sich dann andere Passagiere protestieren können und so eine Abschiebung verhindern, weil da ein oder zwei Leute mit drin sitzen im ganz normalen Linienflug, sondern das passiert dann auf einmal hinter verschlossenen Mauern, hinter Stacheldraht und es ist halt nicht mehr, also immer weniger sichtbar, dadurch ist aber auch immer weniger Protest dagegen möglich, ne? Gegen Abschiebungen, die wir halt als leider nicht, vielleicht nicht illegal, aber auf jeden Fall zutiefst illegitim empfinden und wieder die Menschenrechte der Leute, die dort abgeschoben werden. Und das, finde ich, ist so ein zweites, also neben dem, es wird effizienter dadurch und wir kritisieren diese Politik der Abschiebung grundsätzlich, finde ich, ist das für mich so ein ganz wichtiger zweiter Aspekt, ne? Dass je reibungsloser es wird, je maschineller es letztendlich wird, je fließbandmäßiger es wird, desto weniger Sichtbarkeit und Protest sind auch möglich gegen diese Art der Menschenrechtsverletzungen. Aber für mich ist auch noch ein ganz wichtiges Thema daran gewesen, wir beschäftigen uns als Wir packen es an damit jetzt ja auch, quasi seitdem du die ersten Alarmglocken geklingelt hast zu dem Thema, ist auch, das ist jetzt ja keine reine CDU-Regierung, das macht. Das ist eine SPD-Regierung. In Brandenburg ist die SPD an der Regierung, seit es das Land Brandenburg gibt, nach der politischen Wende in der DDR, nach der Wiedervereinigung. Die Grünen sind mit in der Regierung und das macht schon auch so ein bisschen fassungslos, dass eine Regierung in der SPD und Grüne mit drin sind, dieses so ein bisschen ja Erbe aus einer anderen Zeit, also als es noch einen Bundesinnenminister Seehofer gab, einfach so durchzieht. Also das fand ich auch gerade letztes Jahr, als wir so in die heiße Phase, das könnt ihr es nicht bitte dagegen stimmen, im Landtag gekommen sind. Das war mit einer der Sachen, die ich am meisten erschütternd fand, ehrlich gesagt. Also vielleicht ist das dann auch naiv, aber ich fand das schon heftig.
Also offen gestanden, mich erschüttert bei der Regierung nichts mehr. Also bei der SPD sowieso nicht. Wir haben ja in der vergangenen Wahlperiode auch mit der SPD als Linke regiert. Und die Vorläufer dieser Planung, die gehen tatsächlich auf die letzte Wahlperiode zurück. Da wurde es aber an uns vorbeigemacht. Und im Übrigen hat es die Innenstaatssekretärin die jetzt Finanzministerin ist, damals erst dann gestoppt, die Planungen, die sie hatte, als ihr eigenes Haus ihr gesagt hat, jetzt müsstest du übrigens mal den linken Finanzminister informieren über das, was du da planst, weil ansonsten drohen dir persönliche haftungsrechtliche Konsequenzen. Und dann hat sie das Projekt gestoppt, anstatt ihrem Koalitionspartner zu sagen. Insofern ist also bei der SPD in Brandenburg, erwarte ich offen gestanden, bei der Asylpolitik nichts Progressives und nichts Humanitäres. So, und die Grünen waren ja alle unsere große Hoffnung in dieser Regierung. Gerade wenn man sich auch an die letzte Wahlperiode erinnert, wo damals die jetzige Sozialministerin Frau Nonnemacher auch noch Abgeordnete war und tatsächlich eine Vorkämpferin für eine humanitäre Flüchtlingspolitik war. Und jetzt sehen wir, dass die Bilanz ist, dass sie quasi alles mitmachen und vor allem, dass sie im ganzen Integrationsbereich auch noch wirklich Schaden anrichten. Ich habe das irgendwann mal so formuliert, dass die Grünen in diesem Land ein Totalausfall sind in der Flüchtlingspolitik. Und das ist auch tatsächlich so. Insofern erwarte ich da auch nicht mehr viel. Die erzählen zwar nach außen immer, wir wollen, wir wollen, wir wollen, aber intern setzen sie gar nichts durch und wenn es hart auf hart kommt, stimmen sie zu. Es gab tatsächlich eine Ausnahme, das war beim Haushalt für das Jahr 23, 24, weil da die Vorsorge für dieses Abschiebezentrum getroffen ist für die nächsten 21 Jahre. Das heißt, da sind für 21 Jahre jeweils 15 Millionen für die Miete von dem Investor vorgesehen. Da gab es tatsächlich zwei grüne Abgeordnete, die sich enthalten haben bei dem Einzelhaushalt. Dem Gesamthaushalt haben sie dann aber wieder alle zugestimmt. Und als wir einen Antrag im November vergangenen Jahres hatten, der explizit sagte, dass die Regierung dieses Projekt stoppen soll, haben alle Grünen, die anwesend waren, den Antrag abgelehnt.
Ja, das haben wir auch mitgekriegt. Ne? Da haben wir alle relativ gebannt dann vor den Twitter und anderen Kanälen gehockt, um zu gucken, wie diese Abstimmung dann, und ist ja auch live übertragen worden, um zu gucken, wie diese Abstimmung läuft. Weil natürlich gab es bis zur letzten Minute noch Hoffnungen, dass in welcher Form auch immer dieses Durchwinken des Abschiebezentrums am Flughafen BR zumindest gebremst, unterbrochen, verlangsamt nochmal eine Schleife nehmen muss, dass dieses Durchwinken nicht passiert. Und es war schon bitter, dieser Moment, als es tatsächlich einfach durchgewunken worden ist mit der SPD, Grünen und CDU-Mehrheit im Brandenburger Landtag.
Mich ärgert das auch wirklich, weil wir haben, wie gesagt, auch mal mit der SPD regiert und die Grünen ziehen sich jetzt immer darauf zurück, das wäre jetzt sozusagen eine Ressorthoheit des Innenministers und da dürfen sie sich nicht einmischen und genau das stimmt einfach nicht. Also solche grundsätzlichen Sachen, da müssen in der Regel alle Koalitionspartner die Möglichkeit haben, Einspruch einzulegen. Wir hätten das in der rot-roten Landesregierung immer gemacht, das wusste die SPD damals auch. Die Grünen haben es nicht gemacht, weil es nicht ihre Hauptpriorität ist. Und das ärgert mich total, wenn sie sich dann hinstellen und sagen, ja, wir wollen ja, aber wir können nicht. Das stimmt einfach nicht.
So, wir haben uns jetzt ganz viel angeguckt. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, wo wir jetzt sind, mit der Planung, mit den Beschlüssen zu dem Bau eines Abschiebezentrums am Flughafen Schönefeld, am Flughafen BER, am sogenannten Hauptstadtflughafen, der, wie gesagt, zynischerweise auch nach Flughafen Willy Brandt heißt, also nach jemandem benannt ist, der selber ins Exil fliehen musste vor Verfolgung. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nach der Pause geht es weiter, wo wir uns angucken, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und vor allen Dingen auch, was können wir, was könnt ihr machen? Also wo kann man sich da auch engagieren? Bleibt dran, kommt nach der Pause wieder. Ich freue mich auf euch.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
So, hier sind wir wieder mit dem Podcast. Wir packen es an und wir reden drüber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier mit Andrea Jolige von den Linken in Brandenburg und eine der ganz großen, ich werde es nicht sagen Vorkämpferinnen, aber zumindest eine der großen Engagierten von Anfang an gegen den Bau des Abschiebezentrums am Flughafen BER, am Flughafen Berlin-Brandenburg. Andrea, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie das eigentlich zu dieser echt, ich sag mal vorsichtig, betrüblichen Situation gekommen ist, dass bisher das Ding beschlossen worden ist, auch vom Brandenburger Landtag beschlossen worden ist. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also gibt es noch irgendwelche Hürden oder Stolperfallen oder Möglichkeiten, das Ganze aufzuhalten oder das Ganze zumindest Sand ins Getriebe zu werfen? Du bist ja die Expertin. Wie sieht denn das da aus?
Also ich glaube schon, dass es noch ein paar Stellen gibt. Also erstmal ist der Stand, der Innenminister hat vom Landtag alle Beschlüsse, dass er den Mietvertrag mit dem Investor unterschreiben kann. Gleichzeitig hat die Koalition allerdings gefordert, dass es noch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung geben soll. Die liegt noch nicht vor. Allerdings wird in dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung nur geprüft, ob die Miete ortsüblich ist. Da Schönefeld das teuerste Pflaster ist, was wir in Brandenburg haben an Gewerbemieten, kann man davon ausgehen, dass so ziemlich jede Miete ortsüblich ist, sodass bei dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht viel rauskommen wird. Insofern glaube ich, dass man auf Landesebene relativ wenig machen kann, außer immer wieder nachzufragen, immer wieder zu nerven. Und natürlich auch gerne, wer Lust hat, den Koalitionsparteien Mails zu schreiben, wie man es findet. Spannender ist, glaube ich, derzeit die Situation in der Gemeindevertretung, weil der Investor hat noch kein Baurecht für dieses Projekt. Und da muss man jetzt mal ganz kurz, es geht leider nicht anders, ins sozusagen Bauplanungsrecht reingehen. Also so ein Bebauungsplan, das besteht eigentlich aus drei Schritten. Also als allererstes sagt eine Gemeindevertretung, okay, lieber Investor, wir sind bereit, mit dir einen Bebauungsplan zu machen. Da gibt es auch schon so ein paar Vorfestlegungen. Und wir beschließen sozusagen, dass du jetzt arbeiten darfst. Und bekennen uns damit auch ein Stück weit dazu, dass es dass wir so ein Projekt oder so, was auch immer es dann ist, machen. Diesen Beschluss gibt es bereits, das heißt Aufstellungsbeschluss, der wurde bereits vor anderthalb Jahren gefasst. Das ist sozusagen Schritt 1. Dann kommt der Auslegungsbeschluss. Da gibt es zwischendurch so eine frühzeitige Beteiligung, auch von den Trägern öffentlicher Belange, also andere Gemeinden, Umweltamt und so. Und da wird sozusagen das Vorhaben schon mal grundsätzlich geprüft und dann wird es der Gemeindevertretung vorgelegt und gesagt, so, das wäre jetzt das, was wir hier eigentlich machen wollen. Da ist dann auch schon sozusagen berücksichtigt Umweltbelange und so weiter. Und dann sagt die Gemeindevertretung, okay, wir beschließen jetzt, dass diese Planung, so wie der Stand jetzt ist, ausgelegt wird und dann geht es in die öffentliche Beteiligung. Diesen Auslegungsbeschluss gibt es noch nicht, obwohl das eine Stelle ist, die quasi der Investor selbst in der Hand hätte. Wir wissen nicht so genau, warum das jetzt seit über einem Jahr stockt. Und dann geht es im sozusagen letzten Schritt in die öffentliche Beteiligung. Da kann jeder, der das möchte und der sich betroffen fühlt, eine Einwendung machen.
Okay, da frage ich mal ganz kurz nach. Genau, Andrea, du sagst, jeder, der sich betroffen fühlt, weil ich weiß, wir haben da auch mit interessierten Leuten drüber geredet. Reicht das, dass ich mich betroffen fühle oder muss ich zum Beispiel Anwohnerin in Schönefeld sein, um sowas machen zu können?
Nein, das kann jeder machen. Also das kann jeder machen, der sich betroffen fühlt. Da muss man jetzt nicht Einwohner von Schönefeld oder Ähnliches sein. Man muss auch nicht mal Brandenburger sein. Das kann tatsächlich jeder machen, der aus irgendeinem Grund findet, dass er sich von diesem Projekt betroffen fühlt. So, und das wird dann, also alle Einwendungen werden dann geprüft. Da werden auch nochmal Umweltbelange und so und verkehrliche Belange und so weiter geprüft. Aber eben auch die Einwendungen der Bürgerinnen und Bürger. Und dann gibt es nochmal eine Abwägung. Also das ist dann immer so eine Tabelle, die man da bekommt. Da steht dann sozusagen, was hat derjenige eingewendet und was ist die Abwägung? Sollte man das jetzt sozusagen berücksichtigen, diesen Einwand oder diese Anregung, oder sollte man es nicht? Und dann muss es auch begründet werden. Das ist in der Regel ein relativ dickes Pamphlet. Und dann erst,
wenn... Ja. Warte mal ganz kurz, gibt es da irgendeinen Zeitplan für? Also weißt du, weil ne, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, ich fühle mich davon durchaus betroffen, ich würde da gerne Einwand erheben. Hast du ungefähr eine Ahnung, wann das sein könnte, dass man da Einwand erheben kann bzw. müsste?
Also bisher ist das nicht klar, weil wie gesagt, dieser zweite Schritt, dass es überhaupt erstmal ausgelegt wird, der fehlt. Also da müsste, das ist auch wie gesagt in Hand des Investors gerade. Weil der muss die Planung dann der Gemeindevertretung vorlegen. Und das, also seit August vergangenen Jahres ist da gar nichts mehr passiert in diesem Verfahren. Wow. Wir wissen nicht so richtig, warum. möglicherweise hat er auch erstmal abgewartet, bis sozusagen der Landtag den Weg frei macht oder so, um dann nicht noch mehr Geld zu investieren in dieses Verfahren. Aber jedenfalls ist da gar nichts mehr passiert. Zumindest das, was sozusagen die Gemeindevertreter wissen. Ob da jetzt in der Verwaltung irgendwas angekommen ist, das wissen wir nicht. So, und insofern, in dem Moment, wo dieser Beschluss gefasst ist, dann wird das öffentlich ausgelegt. Das ist dann auch im Internet verfügbar. Da kann man sich das angucken, was da geplant ist. Und dann kann man diese Einwendungen machen. Das sind in der Regel, ich glaube, 4 bis 6 Wochen, wo man da sozusagen Zeit hat, die Einwendungen zu machen. Und wenn es dann geprüft ist und die Abwägung stattgefunden hat, dann wird es der Gemeindevertretung nochmal vorgelegt. Und dann kann die Gemeindevertretung ja oder nein endgültig zum Projekt sagen.
Ja, und in dem Moment, wo das offengelegt werden würde, würden natürlich auch alle, die sich im Moment dagegen engagieren, also zum Beispiel die Initiative zur Verhinderung des Abschiebezentrums, BER, oder aber auch zum Beispiel wir als Wir packen's an und ihr wahrscheinlich auch, würden das ja auch über unsere Kanäle auch veröffentlichen. Ne? Wir würden ja auch darauf hinweisen, so, es ist jetzt vorgelegt worden, da ist der Link. Wenn ihr euch betroffen fühlt davon, da könnt ihr euch melden und da könnt ihr dann euren begründeten Einspruch auch loswerden sozusagen.
Genau. Also das ist schon nochmal eine ganz gute Möglichkeit, weil ich sag mal, da sitzen in so einer Gemeindevertretung sitzen Ehrenamtliche. Aber die merken natürlich auch, ob jetzt gegen ein Projekt es irgendwie 5 Bürger gibt, die sich dazu melden oder 500. Und das ist natürlich auch nochmal ein Stück weit ein Fingerzeig für die, zumal wir im kommenden Jahr ja A, Kommunalwahlen haben, Anfang Juni, und im kommenden Jahr dann im Herbst auch der Landtag neu gewählt wird. Das heißt, wir kommen jetzt in so eine Wahlkampfphase, wo natürlich alle Parteien gucken müssen, dass sie auch ein Stück weit keinen Unsinn mehr machen. Das wird natürlich dann auch sehr, sehr spannend, wie dann sozusagen Grüne und SPD an dieser Stelle agieren. Also vor Ort in der Gemeindevertretung ist es schon so, dass auch das SPD und Grüne da schon sehr skeptisch sind, ob man dieses Projekt machen sollte oder nicht. Ich glaube am Ende nicht, dass man es über die Gemeindevertretung verhindert wird. Das finde ich, muss man
das
auch deutlich sagen.
Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Ne? Also siehst du da irgendein Potenzial, dass man entweder die Leute zu stärken und zu stützen in der Gemeindevertretung, die das eigentlich kritisch sehen, auch wenn es halt vielleicht der Linie der eigenen Partei auf Landesebene, die eine andere ist. Also siehst du da irgendeine Chance oder würdest du sagen, das können wir eigentlich so ein bisschen vergessen als Möglichkeit?
Also das versuchen wir ja schon seit Monaten. Wir sind, also da gibt es auch schon, also das hat schon auch ein Stück weit, glaube ich, zu Verzögerungen geführt. Die Gemeindevertretung hat auch noch an einer anderen Stelle, die vielleicht sogar noch mal spannender ist, die Hand drauf. Denen gehört nämlich auch noch eins der Grundstücke, was der Investor unbedingt braucht. Es heißt zwar immer, der hat alle Grundstücke und deshalb muss man mit ihm bauen unbedingt als Land. Das stimmt aber nicht. Dem gehört bis jetzt, glaube ich, nur ein Grundstück. Auf mehrere hat er sich so Vorkaufsoptionen gesichert. Aber mindestens eins gehört auch noch der Gemeinde, was die auch noch nicht verkauft haben. Und da müssen die Gemeindevertreter tatsächlich zustimmen. Insofern gibt es da schon noch ein paar Möglichkeiten. Also, wie gesagt, ich glaube, man muss die natürlich stärken. Man muss ihnen da auch ein Stück weit, wie gesagt, das sind Ehrenamtler, die machen eigentlich in ihrem Leben ganz was anderes als den ganzen Tag Politik. Die haben da auch regelmäßig über so eine Sachen zu entscheiden. Und das sind jetzt aber oftmals nicht Leute, die sich dann sozusagen in eine totale Opposition zur Landes- und Bundesregierung begeben. Zumal ihnen auch schon mal gedroht wurde seitens des Innenministeriums, dass wenn sie das ablehnen, das Land und auch der Bund quasi, weil das jetzt nationale Belange sind, quasi es auch selbst entscheiden könnten und dann würden sie nicht mehr einbezogen werden.
Oh, das heißt, ein ganz schöner Balanceakt für die dann auch, ne? Irgendwie dieses zu gucken, wie können wir eine Meinung äußern, aber was wollen wir im Himmelswillen nicht tun, damit wir die Mitsprache verlieren zu dem ganzen Projekt? So klingt das für mich so ein bisschen.
Richtig. Und deshalb. Also ich glaube nicht, dass die Gemeindevertretung der Ort ist, wo das ganze Projekt sterben wird. Ich glaube eher, dass derzeit unsere Strategie sein muss, so weit wie möglich zu verzögern, weil je näher wir an die Landtagswahlen rankommen, umso mehr kann man davon ausgehen, dass da niemand mehr endgültige Entscheidungen treffen wird, sondern dann es eher Bestandteil der nächsten Koalitionsverhandlungen wird, wer da dann verhandeln wird. Aber das, glaube ich, muss jetzt derzeit Ziel sein, weil also eigentlich will das auch niemand so richtig, außer diesem Innenminister. Die CDU hat allerdings da auch so ein Stück weit die Koalitionsfrage aufgemacht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in der nächsten Regierung, wenn die CDU nicht mehr dabei ist oder zumindest dieser Innenminister nicht mehr dabei ist, man dieses Projekt dann vielleicht auch noch sterben lässt.
Ja, das wäre immer eine Hoffnung, ne? Zu sagen, wenn wir das irgendwie also zumindest verlangsamt kriegen, dann sind wir wieder bei dem berühmten Sand ins Getriebe werfen, dass wenn es bis zu den Landtagswahlen im Herbst nächsten Jahres nicht weitergeht und nicht Fakten geschaffen werden sozusagen, dass dann mit einer neuen Landesregierung zumindest die Chance besteht, dass die Karten dann nochmal neu gemischt werden. Und da haben wir jetzt auch ganz viel geredet, was ist möglich, was kann man so auf, sage ich mal, parlamentarischer Ebene tun, was kann bei den ganzen gewählten Vertretungen getan werden. Aber was ich, fand ich, auch toll finde, ist, wie viel Zivilgesellschaft sich dann doch hier auch in Brandenburg engagiert hat dagegen. Ne? Also einerseits der Flüchtlingsrat Brandenburg zum Beispiel, wir packen es an natürlich, dann die Initiative Abschiebezentrum BR Verhindern, die sich ja gegründet hat, aus einzelnen Aktiven heraus, teilweise auch aus den Organisationen, aber auch Leuten, die sich einfach einzeln engagieren wollten. Das heißt, da ist ja auch wirklich viel passiert mit Demos, mit Kundgebungen, jetzt als letztes mit dem Protestcamp direkt dort am Flughafen BER. Die Frage ist ja auch, was kann eigentlich die Zivilgesellschaft noch tun? Ne? Also die parlamentarische Ebene, denke ich, das ist das eine und da hast du auch viel geschildert, aber was eigentlich können die Leute, die sich engagieren und engagieren wollen, jetzt auch schon engagieren, was können die eigentlich noch tun, um so ein bisschen das Ganze zu verlangsamen oder eben der berühmte Sand im Getriebe zu sein? Hast du da Ideen?
Also ich glaube halt tatsächlich, dass das Ziel sein muss, den Druck aufrechtzuerhalten. Da war dieses Protestcamp jetzt schon nochmal großartig, weil da hat es dann auch nochmal sehr, sehr viel kritische Berichterstattung gegeben, auch in der Landespresse. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Also dieses Hand in Hand von wir gucken im Parlament, was wir machen können, das ist unser Job. Wir besorgen da auch Informationen und versorgen dann auch zivilgesellschaftliche Organisationen genau damit. Und gleichzeitig gibt es den Protest auf der Straße. Das ist total wichtig, gerade bei so einem Projekt. Und wir wären auch lange nicht so weit, wie wir dann gekommen sind. Und wir müssen schon auch sagen, das ist auch ein Riesenerfolg, dass wir so weit gekommen sind bis jetzt schon. Und dass es so eine breite Protestbewegung gibt, dass es so viel Aufmerksamkeit gibt, dass inzwischen auch jeder Journalist weiß, also wenn das Wort Abschiebedrehkreuz fällt, wie ich das immer nenne, dieses Projekt, dann weiß jeder, was gemeint ist. So, das muss man erstmal hinkriegen. Und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Also von Informationsveranstaltungen, gerade wenn die Wahlkampfzeiten sind, dann wirklich auch mit den Kandidaten der einzelnen Parteien genau darüber reden, sie ein Stück weit unter Druck setzen, Protest vor Ort, wenn es wieder neue Informationen gibt, die auch verbreiten und so weiter. Also das werden wir weitermachen müssen, weil alles, was verzögert, ist gut und alles, was verzögert, kann dazu führen, dass das Projekt entweder noch verändert wird oder dann tatsächlich wir es ganz verhindert bekommen.
Ja, das ist ja eigentlich, finde ich, also es gibt ja so, wenn du so ein bisschen zurückguckst in der Vergangenheit, gibt es ja Beispiele für so Kampagnen, wo das nicht so gut gelaufen ist. Die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, zwischen auch zivilgesellschaftlichem Protest einerseits und der Zusammenarbeit mit der Partei andererseits. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass das sich so, wie du beschreibst, tatsächlich ja im besten Sinne ergänzt. Ne? Und ich finde schon, diese Kampagne gegen das Abschiebezentrum am Flughafen BR ist etwas, wo ich zumindest aus meiner Wahrnehmung sagen würde, da hat es sich wirklich im besten Sinne ergänzt mit einerseits Sachen, die auf parlamentarischer Ebene passieren, wo es auch sehr auch darum geht, und ich finde, da hast du schon eine ganz herausragende Rolle auch gespielt, Andrea, und spielst du auch immer noch, wo es darum geht, auch einfach Informationen zugänglich zu machen, ne, und eben das zu unterlaufen, was ja eigentlich die Strategie zu sein schien, das Ganze möglichst heimlich, möglichst im Hinterzimmer, möglichst wenig Öffentlichkeit, möglichst wenig Informationen rauszugeben. Diese Strategie der Brandenburger Landesregierung einfach zu unterlaufen. Ne? So. Und das in Zusammenarbeit mit Leuten, die halt Protestcamps organisieren, die auf die Straße gehen, die halt verschiedene vielfältige Protestformen auch ausprobieren. Und das fand ich schon toll. Und das dann noch mit Organisationen, wie jetzt zum Beispiel dem Flüchtlingsrat oder unseres Wir packen es an mit dabei, die als NGOs noch dazugekommen sind. Und das finde ich, das gibt es nicht so oft, dass es eine so gute und so konstruktive, sich gegenseitig ergänzende Zusammenarbeit im Rahmen einer Kampagne gibt. Und nicht die eine oder andere Seite versucht, ich sag mal, so ein bisschen das zu kapern oder so ihre eigenen Dinger da durchzudrücken. Und das finde ich schon ziemlich klasse an dieser ganzen Geschichte. Also jetzt mal unabhängig davon, wie erfolgreich wir noch sein werden, hoffentlich, aber auch die Art und Weise der Zusammenarbeit finde ich eigentlich was total Schönes. Oder hast du es anders erlebt?
Also ich fand es total großartig, weil das tatsächlich so ist, dass uns das nicht immer gelingt, sagen wir mal. Da gibt es ja auch manchmal so ein bisschen Vorbehalte gegenüber etablierter Politik, gell? Auch bei Aktivistinnen und Aktivisten. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich glaube, das hat an der Stelle tatsächlich hervorragend geklappt. Das hatte übrigens auch viel mit euch zu tun, weil ihr wart auch tatsächlich die Ersten, die dann sehr bewusst auch da reingegangen sind. Wie gesagt, ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, am Anfang fühlte ich mich echt so ein bisschen alleine mit dem ganzen Thema. Und da wart ihr schon auch die Ersten, die in Brandenburg da auch tatsächlich euch des Themas angenommen habt. Und ich glaube auch, das ist ein Stückchen der Punkt, dass wir so weit gekommen sind. Weil, also ich sage immer, wir als Parlamentarier, wir sind dafür da, unseren Job zu machen. Wir können aber halt auch bestimmte Sachen werden, also wir sind 10 Leute als Linke im Landtag, ne? Von 88. Wir können auch hoch und runter hopsen. Die können alles ablehnen. So, und das heißt, das, was wir da gerade an der Stelle gemacht haben, ging nur, weil es immer von zivilgesellschaftlichem Protest begleitet war. Also wir machen einen Antrag im Landtag, ihr seid draußen vor dem Landtag und protestiert. So, also das war total großartig und führt dann natürlich auch zu einer viel, viel größeren öffentlichen Wahrnehmung. Weil über so einen Antrag im Landtag berichtet, also von 30 Anträgen, die da in 3 Tagen Landtag beraten werden, wird über 1 oder 2 berichtet, ne? Wenn aber ein Antrag gleichzeitig mit draußen einer Aktion, einem Protest und so weiter begleitet wird, dann ist die Chance, dass es eine mediale Widerspiegelung gibt und damit das ganze Thema nochmal deutlich mehr in die Öffentlichkeit kommt, viel, viel größer. Und das hat einfach hervorragend geklappt. Das war total großartig. Und im Übrigen fühlt man sich dann auch nicht ganz so alleine. Weil gerade bei dem Thema war das schon oft so, dass, oder auch gerade bei den ganzen Asylthemen ist das schon öfter so, dass man mit so einer sehr humanitären Position dann doch, sagen wir mal, einigen Gegenwind im Parlament bekommt. Und da ist es dann einfach auch total schön zu wissen, da gibt es einfach Leute, die sehen das irgendwie genauso.
Ja, und das finde ich Brandenburg schon auch ein hartes Pflaster. Also vor allen Dingen auch Ostbrandenburg. Wir als Verein sitzen ja in Bad Freienwalde. Das ist, dass die polnische Grenze näher als fast oder dass die polnische Grenze tatsächlich näher als Berlin. Und da gibt es bei uns Ortschaften, dass wir letzten Landtagswahl 30% AfD gehabt. So. Das heißt, das ist schon auch ein hartes Pflaster, gerade für Themen, die was mit Flucht zu tun haben, die was mit Menschen auf der Flucht zu tun haben, mit Menschen, die zu uns flüchten und bei uns Schutz suchen. Und gleichzeitig finde ich, ist es umso wichtiger, genau da auch Positionen zu ziehen und auch wenn es anstrengend ist, genau da auch zu gucken, dass es auch aus der Zivilgesellschaft Sachen passieren. Denn ich würde mal sagen, der eine Punkt ist, gegen dieses Abschiebezentrum zu sein, ist, weil ich es ungerecht finde, weil ich finde, so soll man mit Menschen nicht umgehen. Ich finde, es verletzt Menschenrechte. Ich finde, es verletzt das, was eigentlich mal unter dem Recht auf Asyl nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden wurde, nämlich, dass Menschen, die fliehen müssen, sicher aufgenommen werden. Und nicht sowas passiert wie während des Zweiten Weltkrieges, während der Nazi-Zeit, wo Leute, die geflohen sind, von anderen Ländern abgewiesen wurden. So, das ist aber so die eine Ebene. Und es gibt aber, finde ich, auch noch eine andere Ebene da drin, denn ich finde es unglaublich wichtig, dass das hier in Brandenburg passiert und dass sich hier daran auch was entwickelt und daran auch tatsächlich zivilgesellschaftlicher, jetzt mal ganz hochtrabend gesagt, Einfluss auf die Diskussion und auch Verschiebung von Diskussionen dadurch bewirkt wird, die diesem rechten Narrativ, die diesem rechten was wollen die alle hier, die sollen wieder weggehen, was entgegensetzt. Also dass es diese Selbstverständlichkeit nicht mehr oder zumindest weniger gibt, als es sie bisher gegeben hat. Und das, finde ich, ist mir ein ähnlich wichtiges Anliegen, wie gegen dieses verdammte Abschiebezentrum an sich was zu unternehmen. So, Andrea, wenn du einen Wunsch hast, in die Zukunft geguckt, dieses Abschiebezentrum, dieses geplante am Flughafen betreffend, was ist denn der Wunsch?
Also mein Wunsch wäre, dass wir auf jeden Fall dieses Abschiebeterminal der Bundespolizei verhindert bekommen. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn wir auch das Flughafenasyl und den Ausreisegewahrsam verhindert bekommen.
Ich bin leider keine gute Fee. Beruf verfehlt, deshalb kann ich den Wunsch nicht dir nicht schenken, sozusagen. Ich glaube, gerade nachdem, wie du es jetzt nochmal erklärt hast, für mich ein total schöner Moment wäre, wenn diese Planungsunterlagen da veröffentlicht werden, es die Einspruchsfrist gibt, wenn wirklich ganz viele Leute hier aus der Region, aber hoffentlich ja vielleicht auch über die Region hinaus, da ihren Einspruch kundtun und sich melden und sagen, nee, wir finden das nicht okay, wir finden diese Pläne nicht okay, wir wollen nicht, dass mit Menschen so umgegangen wird, wir wollen nicht, dass das Ganze auch noch wie so ein Fließband sozusagen hinter Mauern und Stacheldraht passiert. Also ich glaube, das wäre was ich einen ganz tollen Moment fände, weil das auch wieder heißen würde, es gibt Leute, denen es wichtig ist, ne? Denen das im Herzen liegt und die sich da auch engagieren wollen. Und wenn es halt ist, indem sie schriftlich irgendwo Einspruch einlegen.
Wir sind ja alle keine guten Feen, aber zumindest können wir eins machen, wir können einfach weiterarbeiten. Und das müssen wir dann auch machen.
Ja, weiter anpacken sozusagen.
Genau.
Lieber Andrea, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ganz sicher nicht alles erklären können. Wenn ihr, die ihr zuhört, dazu noch Nachfragen habt, weil es gibt ja, ne, Andrea hat viele Sachen auch nur angerissen, da stecken stapelweise Informationen und Wissen und Fakten dahinter, dann meldet euch doch einfach. Meldet euch bei uns, meldet euch hier im Podcast, unter dem Podcast bei Wir packen's an. Guckt mal auf den sozialen Medien, guckt bei Andrea Jolige, guckt bei uns als Wir packen's an oder guckt auch auf den sozialen Medien bei der Initiative Abschiebezentrum BR verhindern für jeweils die aktuellen Infos. Ganz große Bitte an euch alle, wenn euch der Podcast gefallen hat, hört euch gerne unsere anderen Folgen an und bitte hinterlasst doch eine Bewertung für unseren Podcast. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, was wir auch nochmal als Thema behandeln könnten oder mit wem wir auch nochmal reden sollten, schreibt uns das auch sehr gerne in die Kommentare. Ganz vielen Dank, Andrea. Schön, gerne, dass wir darüber, auch wenn es ein doofes Thema ist, so mit Ruhe auch mal haben reden können und nicht nur so als Beiträge auf Kundgebungen und Demos. Irgendwas, was du den Leuten noch so als letzten Impuls mitgeben willst, die sich das Ganze jetzt hier anhören?
Ich würde mal sagen, bleibt standhaft. Das sind keine richtig schönen Zeiten, aber wenn wir irgendwie alle zusammenstehen, dann kriegen wir das auch hin. Dann kriegen wir einerseits die rechte Brut zurückgedrängt und dann kriegen wir andererseits auch eine humanitäre Flüchtlingspolitik wenigstens thematisiert. Das wird jetzt alles ein bisschen sehr hart, wenn wir uns angucken, was auf europäischer und was auf Bundesebene alles so läuft. Aber zumindest, wenn wir es gemeinsam versuchen zu verhindern, haben wir auch die Chance, noch ein paar Sachen zu verändern.
Danke, Andrea, für deinen guten Schlusssatz. Standhaft bleiben, ja, ganz wichtig. Danke an euch fürs Zuhören und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.